Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Heute, vor 67 Jahren, wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Seit 2005 wird der 27. Januar weltweit als Shoah-Gedenktag begangen.
Es war einmal hinter Siebenberger der Erinnerung, meiner Erinnerung, hinter Siebenberger der Zeit, meiner Zeit, war eine Welt. Die Welt eines Städtels in Galizien, die Welt meiner glücklichen, aber viel zu kurzen Kindheit. Eine Welt, die man rücksichtslos auf eine grausame Weise ermordet und vernichtet hat. Oh, wie gerne würde ich es zwischen Märchen legen, aber es geschah. Und zwar nicht irgendwann im dunklen Mittelalter, nicht irgendwo an den Randgebieten unseres Planeten, sondern im 20. Jahrhundert in der Mitte der so mutmaßlich aufgeklärten Europa. Unerhört, da ist ein ganzes Volk zum Tode verurteilt worden und der Spruch wurde ohne Gericht und ohne Schuld mit eiserner Konsequenz vollstreckt. Es gab kein Erbarmen. Nicht für Kinder, nicht für Erwachsene, nicht für Greise und nicht für Säuglinge. Nur wenige von den 6 Millionen europäischen Juden sind mit dem Leben davongekommen. Und ich bin eine von denen. Nun, heute, etwa 70 Jahre später, stehe, im Moment sitze ich, aber stehe ich hier als ein Zeitzeuge. Eine von den wenigen, die die Shoah überlebt haben und deren Zahl jetzt immer wieder schmilzt, aus rein biologischen Gründen. Wir werden immer älter und sterben aus. Und in wenigen Jahren gibt es keinen Augenzeugen mehr.
Ruta Wermuth Burak ist 14 Jahre alt, als sie im September 1942 in einem Viehwaggon in das Vernichtungslager Belzec deportiert werden soll. Doch Ruta Wermuth Burak, 1928 als jüngstes von drei Kindern in Kolomea im Südosten Galiziens geboren, gelingt die Flucht aus dem fahrenden Zug. Es folgt eine Odyssee durch Galizien, bis sie schließlich als Zwangsarbeiterin in Deutschland den Krieg überlebt. Die Eltern und der Bruder Pavel werden ermordet. Die Erinnerungen von Ruta Wermuth Burak sind im Jahr 2005 auf Deutsch unter dem Titel »Im Mahlstrom der Zeiten« erschienen. Und damit begrüße ich Sie und Euch zu Zip FM mit der Ausgabe von Freitag, dem 27. Januar, zusammengestellt und moderiert von Radio Dreieckland Freiburg.
Was wir gesehen haben, war, dass keine Diskriminierung von Roma im Sinne von einem Abschiebehindernis vorliegt. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Roma und jetzt wirklich die Gruppe der Roma speziell am wirtschaftlichen Leben, also vom wirtschaftlichen Leben ausgegrenzt sind.
Das sagte die grüne Landtagsabgeordnete, Delegationsteilnehmerin und Vorsitzende des Petitionsausschusses Beate Böhlen nach ihrer Rückkehr aus dem Kosovo gegenüber Radio Dreieckland. Vergangene Woche besuchte eine grün-rote Delegation des Stuttgarter Landtags das Kosovo, um sich ein Bild über die Lage der Minderheiten vor Ort zu machen. Doch ein geplantes Treffen mit dem Roma-Netzwerk Alle bleiben wurde kurzfristig abgesagt.
Dieses Treffen hat nicht stattgefunden. Also im letzten Moment hat die Frau Bohlen den Termin abgesagt. Und obwohl wir haben das alles vorbereitet seit einem Monat in Deutschland, also vorher. Und hat alles super geklappt, so wie wir treffen uns. Es gab sogar einen Termin am Samstagabend, sollten wir uns treffen. Sie wollte auch unsere Namen, also wir haben auch eine Liste mit unseren Namen gegeben. wegen dem Treffen und haben wir auch ein paar Betroffene auch mit in die Liste. Also wir wollten auch die Betroffene, dass die auch selber was von ihrer Erfahrung erzählen, ne, mit der Delegation. Aber die haben das alles abgesagt. Also das Treffen hat nicht stattgefunden. Und nach dem Bericht von Frau Bohlen, was sie gesagt hat, es gibt keine Diskriminierung in dem Kosovo, das finden wir sehr kritisch und werden wir auch das weiter kritisieren. Und wir hoffen auch, dass alle Organisationen bundesweit und auch unser Netzwerk europaweit, werden wir das an Frau Bohlen sehr stark kritisieren, weil sie hat kein Recht, einfach ihre eigene Meinung zu sagen nach 1,5 Tage oder 2 Tage, wie viel sie dort war. Und wir wollten deswegen, dass auch ein Roma-Mediator oder vor Ort dort ist und auch die Delegation ein bisschen unterstützt und leitet, dass man nicht nur vom albanischen Seite Informationen bekommt. Ja klar, die werden nie sagen, ja, wir diskriminieren hier Roma. Klar, die werden das nicht sagen, aber es gibt Leute, die werden gerne über das reden. Wir sind auch ein bisschen weit und wir verstehen auch ein bisschen über die Politik vom Kosovo und auch in deutsche Politik oder die Freundschaft zwischen Deutschland und Kosovaren und auch wegen dieser Visa-Legalisierung oder dieser Visa-frei, was im Plan ist vom kosovo-albanischen Seite, da kann man auch das klar sehen, dass zum Beispiel, wenn wir die ganze Zeit sagen, hey Leute, die Roma sind dort diskriminiert und denen geht's nicht gut und die müssen irgendwo aus der Stadt leben und sowas, das wäre auch ein Problem für die Zukunft von Kosovo, also wegen die Visa-Legalisierung. Und deswegen verstehen wir, wieso hat sich Frau Bohlen diese Rolle einfach so gespielt, weil wie sie in Deutschland mit uns kommuniziert hat und wie hat sie jetzt diese ganze Sache erzählt, das sieht man, das spielt hier was anderes. Also ich will nur sagen, dass Roma-Problematik europaweit ist sehr, sehr bekannt. Also wir haben auch Diskriminierung in Deutschland vom Roma. Also es gibt noch in Göttingen auch Angriffe auf Roma vom Nachbarschaft, auch die Lage vom Roma zum Beispiel, dass die keine eigene Wohnung suchen dürfen, dass die einfach in einem Lager wohnen. Also das ist in Westeuropa, dann können Sie sich auch vorstellen, wie ist in Kosovo. Also die bewegen sich überhaupt nicht frei. Also Roma-Leute, sie wohnen einfach da, wo die wohnen. Also das sind in Sklaven oder irgendwo aus der Stadt, wo keine klar Albaner gibt und die haben nicht diesen Kontakt. Aber sobald ihr in die Stadt geht, dann werdet ihr auch vom Albaner böse angeguckt oder sogar geschlagen. Und wir haben das auch selber auf unsere Haut gespürt. Also am ersten Tag in Pristina nach unserem Frühstück, wir waren draußen und wollten wir zu unserem Auto gehen und dann kommen so wie Undercover Cops und die wollten unsere Pässe und alles durchchecken. Und nach 2 Minuten, die haben uns einfach mitgenommen und verhaftet. Also dann waren wir in Polizei 5 Stunden lang und die haben uns alles durchgecheckt. Also wieso sind wir hier? Was wollen wir überhaupt hier? Bei wem gehen wir? Und von welcher Organisation sind wir, was ist unsere Ziele, wie viele Tage wollen wir hier bleiben, ne, und solche Sachen, wer finanziert euch und wo habt ihr Geld und solche Sachen. Und die ganze Bus durchgecheckt und danach noch so, die haben uns getrennt, also, und die haben auch von jedem Einzelnen auch einen Report gemacht, und dass wir nicht lügen oder sowas. Und wir haben einfach gefragt, wozu das alles? Also wir wollen einfach Roma-Community, also Roma besuchen und gucken. Und danach, die haben angefangen, irgendwelche Geschichten zu erzählen, wie sie im Zweiten Weltkrieg also keine Probleme mit Nazis gehabt haben oder dass sie auch also so sehr freundlich waren. Also das sagen wir nicht nur so, also es gab es auch Deutsche, die mit uns waren, also und die können auch das bestätigen. Und ja, das werden wir auch bei Botschaft in Pristina auch klagen, also wir wollen auch uns da melden, weil die haben uns Tag danach nochmal verhaftet und nochmal mitgenommen in Fuschkosowe und die wollten einfach unsere Tage so, dass wir auch diese Recherche nicht richtig machen und Leute besuchen. Also das zeigt genug, dass wenn drei Roma und zwei Deutsche da sind, also die nehmen sich fest. Ich meine, was heißt das? Also, das ist keine Bewegungsfreiheit.
Ja, insgesamt wart ihr sehr enttäuscht, dass das Treffen und das Zeigen der Lebensbedingungen der Roma gar nicht geklappt hat mit der baden-württembergischen Delegation, oder?
Ja, also ehrlich gesagt, ich habe mich auch gewundert, ob die das mit uns machen, weil wir bringen die Wahrheit in Licht und die wollen diese Wahrheit nicht haben. Das ist klar, diese Politik, was in Deutschland ist, durch diese ganze Partei, die diese Abschiebung unterstützen. Also das ist klar, es gab so viele Berichte auch vom UNICEF und auch vom Thomas Hammarberg, was er gesagt hat. Also es gibt so viele Beweise und Argumente und Recherche, die Leute gemacht haben. Und aber das reicht nicht. Also das war klar, dass die uns nicht, also dass wir uns nicht getroffen haben. Mich hat nur gewundert, die Frau Bohlen, wie hat sie freundlich mit uns am Anfang, so wie sie freut sich mit uns in Kosovo zu treffen, ne? Das hat mich gewundert und da habe ich gesagt, okay, na endlich jemand will was richtig, also machen und danach, sie hat sich überlegt. Ich denke, wer landet in Kosovo vom Politiker, die bekommen irgendwelche Zucker von Kosovo-Regierung und dann sind so wie kleine Babys. Also man kann auch mitkriegen, wie Frau Bohlen redet. Also mein Gott, sie kann sogar nicht richtig erklären, wenn man sie was fragt. Also sie hat keine Ahnung, über was redet. Und deswegen, wir werden das nicht so lassen. Wir werden das ganz, ganz stark kritisieren und werden wir auch unterstützen, von alle unsere Netzwerkorganisationen, dass sie sich die Wahrheit nimmt und dass sie sowas sagt, dass Roma nicht diskriminieren in Kosovo sind. Das werden wir einfach nicht so lassen, weil das heißt viel. Also, weil wir wissen, dass die Leute in Gefahr sind. Und die haben keine Bewegungsfreiheit und Kinder gehen nicht in Schule, weil sie sind geschlagen von anderen albanischen Kindern. Und wir haben auch Beweise und wenn jemand will, also dass man diese Leute besucht und die richtig fragt, dann sollte er mit uns Kontakt nehmen und wir können das weiterleiten.
Soweit Kenan von dem Roma-Netzwerk Alle bleiben. Mit einer feierlichen Zeremonie hat Nicaraguas Staats- und Regierungschef Daniel Ortega am 10. Januar seine dritte Amtszeit angetreten. Und dies, obwohl die nicaraguanische Verfassung eigentlich keine dritte Amtszeit für den Präsidenten vorsieht. Ortega ließ einfach schnell die Verfassung ändern. Als Reaktion auf diesen international umstrittenen Amtsantritt hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ seine bilaterale Entwicklungshilfe gestrichen. Sebastian Huhn vom GIGA-Institut Hamburg.
Sowohl die Entscheidung des BMZ als auch überhaupt der Blick im Moment auf Nicaragua richtet sich natürlich vor allem auf die Wahlen, die im November 2011, also vor einigen Monaten, stattfanden. Ortega hat die Wahlen mit 62% der Stimmen gewonnen und ist für weitere 5 Jahre Präsident des Landes. Und die FSLN, also die Sandinistische Partei, hat 62 der 92 Parlamentssitze bekommen. Das heißt, dass Ortega in Zukunft mit einer absoluten Parlamentsmehrheit regieren kann. Und das wird überall zumindest befürchtet oder vielerorts befürchtet, er könnte die Verfassung zu seinen Gunsten ändern. Denn schon seine Kandidatur fürs Präsidentenamt war verfassungswidrig. Es ist einem Präsidenten in Nicaragua laut Verfassung weder erlaubt, ein drittes Mal zu kandidieren, noch zweimal in Folge als Präsident zu kandidieren. Und er steht natürlich in der Kritik, die Rechtsstaatlichkeit oder die demokratischen Strukturen in Nicaragua zunehmend zu unterwandern. Und diese Kritik ist natürlich berechtigt und das ist sozusagen das politisch Brisante im Moment. Also er regiert das Land zumindest noch für die nächsten 5 Jahre. Man wird sehen, ob er eine Intention hat oder in der Lage ist, die Verfassung dahingehend zu ändern, dass er auch danach noch weiter Präsident Nicaraguas sein kann. Und durch den großen Wahlerfolg, vor allem auch seiner Partei im Parlament, ist es so, dass er jetzt kaum noch Widerstand hat.
Was sind denn die Gründe dafür, dass Daniel Ortega tatsächlich auch einen Rückhalt genießt in der Bevölkerung? Also was sind tatsächlich vielleicht auch Errungenschaften, für die er heute Anerkennung findet?
Also ich glaube, man muss es auf 3 Ebenen betrachten. Zum einen ist es natürlich so, dass er sich in einem stark polarisierten Land, der weder die Revolution noch der Kontrakrieg noch die Demokratisierung 1990 sind lange her, die Leute erinnern sich daran, und stellt sich da als der legitime Erbe des Sandinismus. Und damit hat er schon mal einen großen Bevölkerungsteil aus Prinzip hinter sich, weil dieser Bevölkerungsteil sich eben auch zu den Sandinisten zählt.
Vielleicht können wir das ganz kurz nochmal erklären, Sandinisten, was das in diesem Zusammenhang Nicaragua bedeutet.
Also die sandinistische Bewegung hat 1979 die damalige Familiendiktatur der Somozas gestürzt und mit einer breiten bürgerlichen Unterstützung einer bürgerlichen Unterstützung hat sozusagen eine Guerilla-Bewegung, die eine jahrzehntelange Familiendiktatur beendet und danach den Versuch gestartet, einen sozialistischen Staat, also sehr spezifisch, aber ein sozialistisches oder basisdemokratisches Nicaragua zu gründen. Mhm. Und die Sandinisten haben Nicaragua von 1979 bis 1990 regiert. Ortega war dort auch schon Präsident des Landes. Und 1990 haben demokratische Wahlen stattgefunden und Ortega wurde damals abgewählt. Aber die Revolution und die Jahre der sandinistischen Regierung sind natürlich noch nicht so lange her, dass sich nicht viele erwachsene Leute noch daran erinnern könnten und auch involviert waren natürlich da rein.
Jetzt hatte ich Sie unterbrochen. Dankeschön für diesen Einwurf.
Also das 2 andere Punkte sind, glaube ich, noch wichtig, um die Beliebtheit Ortegas einschätzen zu können oder die Frage beantworten zu können. Zum anderen, also neben diesem Erbe, also dass sozusagen die Leute sich mit ihm solidarisch erklären, weil er sagt, er ist das Erbe des Sandinismus. Das ist das eine. Das andere ist, dass er es auf verschiedenen Ebenen geschickt schafft, Teile der Bevölkerung anzusprechen. Also er hat, und das widerspricht natürlich dem alten sandinistischen Erbe enorm, mittlerweile sehr starke oder macht sehr starke religiöse Bezüge in seinen Reden. Also in einem Land, in dem der weitaus größte Bevölkerungsteil katholisch ist und auch sehr religiös ist, schafft er es sozusagen jetzt auch eine religiöse Rhetorik zu entwickeln, die bis dahin geht, dass er schon gesagt hat, dass er sich für Gott auserwählt hält, um dieses Land zu führen. Und damit zieht er sozusagen auch noch Bevölkerung auf seine Seite. Und was in Zentralamerika oder überhaupt in Lateinamerika natürlich eine große Rolle spielt, ist Anti-Amerikanismus. Also er in seiner Rhetorik schafft er es, die USA als einen der klassischen oder von vielen Menschen so empfundenen Feinde sozusagen der sozialen Errungenschaften in Lateinamerika anzugreifen. Mhm. Realpolitisch ist das anders, aber stellt sich sozusagen in das Lager von zum Beispiel Ortega von Chavez in Venezuela und kann sozusagen in diesem polarisierten Lateinamerika noch so eine anti-amerikanistische Rhetorik für sich vereinnahmen. Hm. Das sind sozusagen die rhetorischen Sachen. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass es ihm in den letzten Jahren, dass er in den letzten Jahren Sozialprogramme auf den Weg gebracht hat, denen man durchaus einen Erfolg zusprechen muss und von denen ich durchaus auch glaube, dass er sie ernst meint. Also er hat, nachdem er Präsident wurde, ein Armutsbekämpfungsprogramm ins Leben gerufen, das zwar nur mäßigen Erfolg hat, aber wo ich ihm durchaus abnehme, dass er das auch ernst meint, also dass ihm wirklich an der Reduzierung der Armut in einem enorm armen Land liegt. In Nicaragua leben 46% der Bevölkerung unterhalb der nationalen Armutsgrenze, also Armutsbekämpfung ist ein wichtiges Thema. Und er hat es, er hat dort tatsächlich realpolitisch Versuche gestartet, die Armut zu reduzieren. Und die beiden anderen wichtigen sozialen Themen sind Bildung. Also er hat das, ist bisher durch Programme tatsächlich geschafft, dass wieder mehr Kinder Zugang zur Schulbildung haben. Und der dritte Punkt ist das Gesundheitssystem. Also Nicaragua hat auch ein sehr problematisches Gesundheitssystem und es ist ihm durch die Gründung von Gesundheitszentren in ländlichen Gebieten und sowas tatsächlich gelungen, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und auch da würde ich sagen, das meint er durchaus ernst.
Daniel Ortega, hat der eine Bevölkerung hinter sich, beziehungsweise gibt es vielleicht genau den Gegenpol, nämlich eine Mobilisierung gegen Daniel Ortega? Also inwiefern ist die Zivilgesellschaft, wie artikuliert die sich öffentlich gegenüber dem weiterhin Präsidenten Daniel Ortega?
Man kann die Zivilgesellschaft in Nicaragua natürlich nicht über einen Kamm scheren. Also es gibt zivilgesellschaftliche Gruppen, die hinter ihm stehen, eben auch vor allem in ihrer Interpretation einer sandinistischen Tradition. Es gibt aber auch vor allem natürlich viele zivilgesellschaftliche Gruppen, die in starker Opposition zu Ortega stehen. Und es hat auch nach den Wahlen sehr große Demonstrationen gegeben und auch gewaltsame Demonstrationen. Nach offiziellen Angaben sind 4 Menschen gestorben. Im Zuge der Demonstrationen gegen die Wahlen, die von vielen zivilgesellschaftlichen Gruppen als Wahlbetrug angenommen werden. Und es gibt viele zivilgesellschaftliche Gruppen, die ganz, ganz deutlich in der Opposition zu Ortega stehen, in ganz vielen verschiedenen Punkten. Also dann kommt natürlich noch dazu, dass in Nicaragua das Abtreibungsverbot wieder eingeführt wurde und viele zivilgesellschaftliche Gruppen an Ortega herantragen, dass er Abtreibung wieder legalisieren müsse, was er bisher nicht getan hat und auch nicht vorhat. Also er sagt auch ganz deutlich, und das ist auch wieder so ein religiöses Moment, dass er nicht vorhat, das Abtreibungsverbot aufzuheben. Und das bringt natürlich nicht, also es bringt natürlich auch feministische Gruppen, aber natürlich nicht nur gegen ihn auf, sondern wirklich eine breite Zivilgesellschaft. Und dasselbe gilt natürlich für sein Untergraben von Rechtsstaat und Demokratie.
Die aktuelle Situation ist ja die, dass tatsächlich auch die EU sich öffentlich geäußert hat zu diesen Vorkommnissen in Nicaragua, also zu der Wiederwahl von Daniel Ortega, und dass Deutschland tatsächlich auch Konsequenzen gezogen hat vor ein paar Tagen. Die Entwicklungshilfe, die bilaterale, wurde eingestellt. Das ist, fand ich, aus der Ferne betrachtet erstmal eine ziemlich interessante Reaktion gewesen, weil wenn man in den vergangenen Wochen zurückschaut, oder Monaten auch, dann ist in Honduras in irgendeiner Form natürlich auch ein großes Unrecht geschehen, nämlich da gab es einen Militärputsch vor gut 2 Jahren. Und wenn man so will, ist das Gleiche auch jetzt in Nicaragua irgendwo Unrecht geschehen, dass es plötzlich eine dritte Amtszeit von einem Präsidenten gibt, der sich einfach dazu ermächtigt hat, ne? Wenngleich es da, wie gesagt, eine Differenzierung jetzt auch wiederum gibt, ne? Mit einem Rückhalt im Volk. Nichtsdestotrotz blicken wir mal auf die Reaktionen und auch die Haltung der EU bzw. von Deutschlands gegenüber Lateinamerika oder Zentralamerika. Wie ist denn das einfach jetzt auch einzuschätzen? Also die Reaktionen zum einen sehr abwartend und zurückhaltend, was Honduras angeht, nicht eingreifen, und also eine ziemlich straighte Absage an Nicaragua.
Ja, es ist natürlich schwierig. Also wenn das BMZ oder Herr Niebel sozusagen verkündigt hat, dass die Zusammenarbeit mit Nicaragua eingestellt wird, wobei man das relativieren muss, da sage ich gleich noch was zu, und das damit begründet, dass das BMZ sozusagen Menschenrechte und gute Regierungsführung für sehr wichtige Werte hält und Länder, die dies nicht einhalten, nicht unterstützt, dann muss man es natürlich etwas kritisch betrachten, da natürlich mit deutscher Entwicklungshilfe tatsächlich auch Länder unterstützt werden, die keine demokratische Regierung haben. Das ist oder deren demokratisch gewählte Regierung man sehr in Frage stellen muss. Das ist schon richtig. Also von daher, also man horcht auf, wenn er sagt, irgendwie uns sind die Menschenrechte so wichtig und die werden in oder die Demokratie und das wird in Nicaragua nicht eingehalten und deswegen können wir die nicht mehr unterstützen. Bloß, es ist natürlich richtig, dass in Nicaragua die Demokratie und die Menschenrechte nicht wirklich eingehalten werden von Ortega. Und deswegen würde ich sagen, auch gerade im Vergleich, also in dem Vergleich, den Sie gerade angesprochen haben zu Honduras, es ist natürlich trotzdem so, dass es in Nicaragua letztendlich trotzdem richtig ist. Man müsste das Argument umdrehen und eher sagen, dass sich das BMZ auch in anderen Fällen klarer positionieren müsste. Aber man kann nicht sagen, nur weil sie woanders auch undemokratische Regierungen unterstützen, wäre es konsequent, das in Nicaragua auch zu tun. Eins der Programme des BMZ oder der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Nicaragua war die Stärkung demokratischer und rechtsstaatlicher Strukturen. Und es ist in letzter Konsequenz tatsächlich konsequent vom BMZ zu sagen, wir können kein Programm unterstützen, das offensichtlich vom Präsidenten oder per Entwicklungszusammenarbeit fördern, das offensichtlich vom Präsidenten untergraben wird. Man muss dann dazu sagen, dass grundsätzlich Nicaragua, also das ist sozusagen die andere Seite, dass grundsätzlich Nicaragua als das drittwenig entwickelte Land in Lateinamerika stark abhängig von Entwicklungshilfe ist und es unter humanitären Gesichtspunkten natürlich wichtig ist, Nicaragua zu helfen. Die Frage ist, wo man das tut. Und soweit ich gehört habe, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass sie eine andere Entwicklungslinie, nämlich die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, weiter fördern wollen.
Demokratien Lateinamerika und Mittelamerika ist tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, wenn man auch auf die Geschichte von Lateinamerika schaut, mit zahlreichen Militärdiktaturen in den 70er und 80er Jahren. Vielleicht ist das auch noch eine gute Zusammenfassung, auch über den Zustand der Demokratien in Mittelamerika drüber nachzudenken, wie der aus Ihrer Sicht zu sehen ist.
Also der Zustand der Demokratien in Zentralamerika ist natürlich sehr problematisch und es gibt eine sehr junge demokratische Tradition. Das gilt nicht für Costa Rica. Dort gibt es schon eine lange demokratische Tradition, aber für die anderen zentralamerikanischen Länder, also Nicaragua, Honduras, El Salvador und Guatemala, ist es tatsächlich so, dass die Demokratien natürlich sehr jung sind und tatsächlich mit vielen Problemen zu kämpfen haben oder mit Problemen behaftet sind. Das bezieht sich einmal auf die Einhaltung demokratischer Spielregeln durch die Eliten oder auch durch Parteien und Regierungen und sowas. Also obwohl natürlich heute alle zentralamerikanischen Länder formal demokratisch sind, ist es tatsächlich so, dass demokratische Spielregeln vielfach nicht eingehalten werden. Und das wird zum Beispiel, Sie hatten das schon angesprochen, vor allem in den drei nördlichen Ländern, also Guatemala, El Salvador und Honduras, die heute sehr große Gewalt- und Kriminalitätsprobleme haben, häufig mit der Verbrechensbekämpfung gerechtfertigt. Also dass zum Beispiel Militär im Inneren eingesetzt wird und dass es Gewalt durch die Polizei gibt und sowas. Und es ist auf der anderen Seite auch so, dass man in allen zentralamerikanischen Ländern, wieder mit Ausnahme Costa Ricas und ein bisschen auch mit Ausnahme Nicaraguas, feststellen muss, dass demokratische Werte in der Bevölkerung nur bedingt verankert sind. Also wenn zum Beispiel in Umfragen, die regelmäßig gemacht werden, in zentralamerikanischen Staaten gefragt wird, ob die Befragten im Zweifelsfall zum Beispiel eine Militärdiktatur unterstützen würden oder ein Militärregime, Teile der Bevölkerung, also in Guatemala auch über 50% der Bevölkerung, in Honduras genauso, würden sagen, im Zweifelsfall kann es bei uns auch eine Militärdiktatur geben, wenn die besser in der Lage ist, die Probleme des Landes zu lösen. Also sei es Armutsbekämpfung, sei es Kriminalitätsbekämpfung oder sowas. Das ist in Costa Rica und erstaunlicherweise in Nicaragua ein bisschen anders. Da sind es immer noch relativ hohe Zahlen. Also in Costa Rica würden immer noch 10% der Bevölkerung sagen, sie würden eine Militärregierung im Notfall auch befürworten. Und in Nicaragua sind es 30%, was natürlich unter europäischen Gesichtspunkten immer noch ziemlich viel ist, aber doch weniger als in den anderen zentralamerikanischen Ländern.
Das war Sebastian Huhn vom GIGA-Institut Hamburg im Interview mit Radio Korax Halle. Und damit sind wir am Ende von ZIPFM mit der Ausgabe von Freitag, dem 27. Januar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis die Tage.